Herzlich willkommen zur Lebenshilfe, heißt sie Sabine Böhler. In der nächsten Stunde sprechen wir über sanfte Hilfe und Linderung bei Autoimmunerkrankungen mit dem Heilpraktiker und Hildegard-Therapeuten Josef Karl Schneider. Er ist mein Studiogast hier in München und ich darf ihn herzlich begrüßen. Herzlich willkommen, Herr Schneider.
Ja, grüße Gott. Schön, dass ich mal wieder da sein kann.
Genau, aus Germering bei München sind Sie zu uns gekommen. Das Immunsystem, darüber sprechen wir heute, besser gesagt über Autoimmunkrankheiten. Und eigentlich ist das Immunsystem ja so konstruiert, dass wir Menschen eigentlich nie krank werden müssten. Doch wenn wir uns umschauen, dann stellen wir fest, dass die Zahl derer, die immer wieder an Erkältungen leiden, derer, die an Allergien oder Unverträglichkeiten leiden, ja, dass die Zahl dieser Menschen immer mehr ansteigt. Und auch Autoimmunerkrankungen wie zum Beispiel Multiple Sklerose oder Rheumatoide Arthritis auf dem Vormarsch sind. Herr Schneider, worum geht es Ihnen heute, wenn wir über sanfte Hilfe und Linderung bei Autoimmunerkrankungen sprechen?
Ja, also zuerst einmal geht es mir darum, dass diese Erkrankungen plötzlich auftreten. Die Betroffenen haben meistens gar keine Ahnung, dass es sich um ein autoimmunes Vorgehen des Körpers handelt. Das beste Beispiel ist die Allergie, die dann so meistens anfängt mit mal mit ja laufender Nase oder brennenden Augen oder so. Und dann sagt man, naja, oder das Beispiel, was eigentlich bei den am meisten in der Praxis vorkommt, ist, dass die Leute sagen, ach, heute habe ich was Schlechtes gegessen. Und dann sind sie meistens ganz verwundert, wenn die zum Beispiel Durchfallerkrankungen und so etwas immer wieder kommen. Und das kann ja dann auch ganz böse ausgehen, wie zum Beispiel mit dieser Colitis ulcerosa, auf die ich auch extra zu sprechen kommen möchte. Also Autoimmunkrankheiten sind im Vormarsch, das ist richtig. Man kann allerdings schon im Vorfeld viel tun und darum geht's mir natürlich heute ganz besonders.
Nun haben wir auch viele Eltern und Großeltern, die zuhören. Sie sagen, im Vorfeld kann man viel tun, auch schon bei den Kleinsten.
Ja, auf jeden Fall. Also die Hildegard hat ja eigentlich immer sehr viel Wert auf die drei Säulen gelegt. Ihre Gesundheit, ich möchte das nochmal wiederholen, dass Hildegard Medizin ein ganzes System von, von Medizinbestandteilen ist oder von Säulen. Ich rede immer gerne von Säulen. Die erste Säule ist die Lebensweise. Hier kann man sehr viel verändern, wenn man zum Beispiel feststellt, dass Kinder zu viel Zucker zu sich nehmen, Erwachsene zu viel Fett zu sich nehmen oder auch Genussgifte zu sich nehmen. Man kann die Ernährung umstellen. Man kann dafür sorgen, dass die Ernährungsbestandteile aus gesunder biologischem Anbau zum Beispiel kommen. Das ist so die eine Säule. Die zweite Säule ist die, dass man sich wirklich die Pflanzenheilkunde, das heißt also die Elixiere, die besonderen Kräfte der Natur zu Hilfe holt. Und hier ist natürlich insbesondere die Hildegard-Medizin wichtig in Sachen Elixiere. Ich komme nachher noch auf die einzelnen Elixiere zu sprechen. Und die dritte Säule, die ganz wichtig ist, die man heute immer mehr im Vordergrund sieht, übrigens auch in der Schulmedizin, die haben das auch schon ein bisschen mitbekommen, ist die psychosomatische Seite. Und hier legt die Hildegard ganz besonders Wert darauf, dass der Glaube eine große Rolle spielt, dass also sozusagen die Lebenshaltung eine große Rolle spielt, dass wir nicht auf die Lasterseite des Lebens fallen, sondern auf der Tugendseite bleiben. Ich hatte das in einer anderen Sendung schon mal gesagt. Es gibt eben diese 39 Tugend- und Lasterpaare in der Psychotherapie der heiligen Hildegard, die zwischenzeitlich doch sich einer gewissen Beachtung auch draußen erfreuen. Also sollte man dann dringend nochmal wiederholen, die drei Säulen. Also das ist die Lebensführung, dann die Ernährung und dann die Lebenshaltung, die innere Lebenshaltung.
Besser leben mit Autoimmunkrankheiten, das ist ja unser Thema heute. Sanfte Hilfe und Linderung aus der medizinischen Schatzkammer der heiligen Hildegard von Bingen. Unser Gast heute in der Lebenshilfe hier bei Radio Horeb ist der Heilpraktiker Josef Karl Schneider. Und auch Sie, liebe Zuhörer, auch Sie sind unsere Gäste in der Lebenshilfe. Nämlich Sie können anrufen, wie immer auch Erfahrungen uns schildern, Fragen stellen an unseren Gast, unseren Fachmann, den Hildegard-Therapeuten Josef Karl Schneider. Ja, und bevor wir weiter über Autoimmunerkrankungen sprechen, lassen Sie uns doch noch kurz über die Kirchenlehrerin Hildegard von Bingen sprechen. Dem Arzt Dr. Gottfried Herzger ist es zu verdanken, dass die medizinische Schatzkammer sozusagen entdeckt wurde. In seinem Arzt- und Forscherleben fühlte er sich dem Auftrag der heiligen Hildegard verpflichtet und hat entscheidende Pionierarbeit geleistet. Das war im letzten Jahrhundert. Und man kann sagen, das ist mir jetzt auch noch mal ganz wichtig herauszuarbeiten, die Lehren der heiligen Hildegard gehen über Empfehlungen von Dinkel und zum Beispiel Galgant hinaus. Die Hildegardsche Naturheilkunde will auf den großen Schöpfergott, den großen Arzt und Heiland Jesus Christus hinweisen. Und dies darzustellen war auch Dr. Herzger, dem Pionier der sogenannten Hildegard-Heilkunde, ganz, ganz wichtig. Und er hat bis 97 in Konstanz gelebt und gewirkt, wo sich später der Heilpraktiker und Naturwissenschaftler Dr. Wichard Strelo niederließ und dann auch mit ihm zusammengearbeitet hat. Und Dr. Strelo, der leitet heute das Hildegard-Zentrum in Allensbach am Bodensee. Herr Schneider, und Sie sind dort zur Schule gegangen,
das
sind
Hildegard-Therapeut
geworden, dort Gesundheitsberater, und auch aus, sagen wir mal, aus dem Mund von Herrn Dr. Strelo kommen auch Begriffe wie die Hildegard-Psychotherapie oder dergleichen. Aber diese Ausdrücke finden wir natürlich in den Schriften der heiligen Hildegard so in dieser Art und Weise nicht. Aber was wir finden, und darum ist sie Kirchenlehrerin, sie bringt uns zu unserem großen Arzt und Heiland Jesus Christus.
Das ist richtig, ja.
Was hat sie dazu bewogen, sich mit den Schriften der heiligen Hildegard auseinanderzusetzen?
Ja, also zuerst einmal muss man dazu sagen, dass also Dr. Herzger eine große Rolle spielt, wenn es darum geht, diese Texte, die im Lateinischen verfasst sind, richtig zu übersetzen. Er hat also sich sehr viel Mühe gegeben, sozusagen den inneren oder die zwischen den Zeilen Information auch mit rüberzubringen. Und so wurde eigentlich deutlich, dass Hildegard alles in ihren Visionen auf einem theologischen Urgrund gesehen hat. Sie hat also den Menschen nie getrennt von Gott gesehen. Sie hat die Natur nie getrennt von Gott gesehen. Sie hat immer gesagt, das ist eine große Einheit. Der Schöpfer ist sozusagen, wenn man so möchte, wie ein Rahmen. Ich will jetzt nicht sagen, dieses omnipräsent, das hört man immer so gerne, das könnte missverstanden werden. Gemeint ist wirklich, dass der Schöpfer in jeder einzelnen Aktion der Natur und damit auch in jeder einzelnen Situation des Menschen wirkt und zu finden ist. Und das hat sie ganz deutlich dargestellt. Ich denke, das war auch mit der Grund, warum ich gesagt habe, oh ja, das ist ein Medizinsystem, für das ich mich als gläubiger Katholik natürlich am meisten interessiere. Und das hat sich auch bewahrheitet.
Und Sie sind auch aktiv in Ihrer Kirchengemeinde.
Also ja, ja, ich bin da auch sehr, sehr tätig. Ja.
Ja, gut, kommen wir zu unserem Thema, das Autoimmunerkrankungen. Ich wollte gerade sagen, das Immunsystem, aber das hängt zusammen. Das
hängt zusammen, ja. Genau. Ich möchte mal ein bisschen darauf eingehen, wie es überhaupt dazu kommt.
Genau.
Ich glaube, dass das...
Also Sie meinen zu Autoimmunkrankheiten.
Genau,
was führt dazu?
Die Ursache für autoimmunes Geschehen im Körper ist noch nicht vollständig von der Wissenschaft aufgeklärt. Die tappen da immer noch ein klein bisschen im Dunkeln. Die Forscher arbeiten zwar fieberhaft dran, aber sie sind immer noch ein bisschen ratlos. Autoimmunerkrankungen sind vor allem deshalb im Vormarsch, könnte man heute sagen, weil sich bestimmte Umweltbedingungen stark geändert haben. Ich komme darauf noch später zu sprechen, aber so unangenehme Krankheiten wie Rheuma, der ganze rheumatische Formenkreis, Morbus Crohn, Colitis ulcerosa, das sind Darmerkrankungen, Lichen, das ist eine bestimmte Hautausschlagsform und so weiter. Insgesamt 400 Erkrankungen fallen unter diesen rheumatischen Formenkreis. Und viele Patienten, Schmerzpatienten, die schon von Pontius bis Pilatus gerannt sind, gehören eigentlich in diese Gruppe. Oft kann der Arzt dann nicht mehr weiterhelfen. Das heißt dann, der Patient sei austherapiert. Und es heißt dann, sie haben eine Autoimmunerkrankung. Manchmal kann man die gar nicht benennen. Kurz gesagt, was da passiert ist, die Soldaten des Körpers werden abtrünnig, könnte man sagen. Die T-Zellen, das sind diese kleinen Soldaten, lernen in den ersten 20 Lebensjahren in der Thymusdrüse, das ist eine Drüse, die sich hier unter dem Brustbein befindet, etwa 20 Jahre lang, wie man Freund und Feind unterscheiden kann. Sie lernen sozusagen, was zum Körper gehört, welche Zellen, und was körperfremd ist und was auch regelrecht gefährlich ist. Ich sage immer, die bekommen gezeigt, wer sozusagen ja rechten Glaubens ist und wer anzugreifen wäre. Und das funktioniert sehr gut. Wie gesagt, in den ersten vom ersten Lebensjahr bis zu etwa 20. Lebensjahr ist diese Drüse sehr aktiv. Und dann stellt sie ihre Tätigkeit ein. Die T-Zellen sollen dann bis dahin gelernt haben, was sie wissen müssen. Das Problem ist, dass sich die Umwelt so stark geändert hat, dass das Programm, was sozusagen unserem Körper zugrunde liegt, manche veralteten Lehrstoff sozusagen zur Verfügung stellt. Die T-Zellen lernen dann nicht das, was sie eigentlich lernen müssten, um in unserer Umwelt zu bestehen. Und so bekommt manche harmlose Pollen oder so irgendetwas, der bekommt dann plötzlich eine Jakobinermütze aufgesetzt, obwohl er eigentlich gar nicht so gefährlich ist. Und dann greift der Körper das an. Das nennt man dann Allergie. Aber es kann im schlimmsten Fall auch passieren, dass eine körpereigene Zelle, zum Beispiel eine Leberzelle, so markiert wird und dann angegriffen wird.
Was meinen Sie mit Jakobinermütze?
Vielleicht erklären Sie das nochmal. So ein Ausdruck von mir. Das ist so eine rote Mütze, die man irgendwo in einer Art Alarmsystem sehen muss. Also der Körper hat ein Alarmsystem, das die T-Zellen zu Hilfe ruft. Die Soldaten rücken aus und greifen dann die Zelle an. Das Problem ist, wenn es eine körpereigene Zelle ist, dann greift er sich ja selber an. Und das ist eigentlich wird eigentlich verhindert. Der Wissenschaftler, der das erkannt hat als erstes, war der Forscher Paul Ehrlich. Der erkannte, dass der Körper einen Horror auto exitus hat, also eine Furcht, sich selbst zu zerstören. Oder die Angst des Körpers vor Selbstzerstörung. Und das führt dazu, dass wir im Normalfall auch nicht am eigenen Immunsystem erkranken können.
Wir wollen ja heute über Hilfsmittel oder über Hilfen aus der Schatzkammer der heiligen Hildegard von Bingen sprechen. Wo setzt sie denn nun an? Was hat denn da nun Dr. Herzka herausgefunden?
Gut, also es gibt ja diese Schrift Causa et Cura und das kommt eigentlich das meiste daraus. Das ist die Hilde, das ist praktisch die Heilkunde der Hildegard von Bingen. Das ist ins Deutsche mehrfach übersetzt worden.
Man sagt so ein Buch über die Entstehung und Behandlung von Erkrankungen.
Von Krankheiten, ja.
Krankheiten, genau. Das Wissen aus der Klosterheilkunde spielt da sicherlich sehr
viel. Eine große Rolle. Ich möchte sowieso sagen, dass die Klosterheilkunde, wenn man sich mit Hildegard beschäftigt, dann beschäftigt man sich automatisch auch Klosterheilkunde. Und die Klosterheilkunde hat eine ganz, ganz lange Tradition. Erst etwa im Jahr 800 wurde das alles systematisiert. Vorher war das sozusagen Wissen der Klöster, das nicht im Einzelnen so weitergegeben wurde. Etwa ab dem Jahr 800 wurde das weitergegeben und auch in Büchern zusammengefasst. Eins ist zum Beispiel der Liber Flores, ganz berühmtes Buch aus dieser Serie. Und man hat versucht, die Kraft der Natur zu beschreiben. Die Pflanzen hat dann, daher kommt übrigens auch der Spruch, gegen jedes Leid ist ein Kraut gewachsen. Viel von dem, was in diesen Büchern zusammengefasst wurde, war Grundlage für Hildegards Heilkunde. Aber Hildegard selber hat dort nicht abgeschrieben. Ich muss das mal ganz klar sagen. Es wird immer wieder behauptet, dass die Bücher sind ja zum Teil erst 50 Jahre nach ihrem Tod erschienen. Dass da Leute hingegangen sind und einfach irgendwelche Sachen aus Klosterbüchern abgeschrieben haben. Das ist also nicht richtig. Hildegard hat ihr gesamtes Heilsystem, von den drei Säulen haben wir schon gesprochen, in Visionen gesehen. Und sie hat es nochmal immer theologisch begründet. Das war nicht ein rein, sagen wir mal, auf Empirik oder Naturwissenschaft begründetes System. Ja, und deswegen, wie geht sie dran? Sie sagt, man muss in allererster Linie auf seine Lebensweise achten. Man spricht ja heute von der Immuntoleranz des Körpers. Die spielt zum Beispiel eine große Rolle bei der Transplantation oder bei der Stammzellenspende. Das heißt also, der Körper toleriert eigenes Gewebe und stößt ab fremdes Gewebe. Deshalb muss bei Transplantationen nicht selten Immunrepressiva benutzt werden. Das sind also Medikamente, die das Immunsystem sozusagen schwächen bzw. dämpfen, damit ein transplantiertes Organ nicht abgestoßen werden kann. Bei Hildegard kommt das auch vor. Natürlich nicht unter diesem Aspekt, aber sie sagt, alles, was im Körper geschieht, muss in einer Art Harmonie geschehen. Das kommt aus der Säftelehre, wir hatten schon drüber gesprochen, die Säftelehre will die Homöostase, das heißt also das Gleichgewicht aller Säfte. Und sie sagt, wenn eines dieser Säfte ins Ungleichgewicht gerät oder mehrere, dann kann es ganz schnell zu solchen Erscheinungen kommen. Sie hat die Blutbestandteile und die Gefahren für die Menschen ziemlich genau beschrieben. Und Dr. Herzke hat daraus ein mathematisches System gemacht, wie viele Möglichkeiten es gibt, um sozusagen aus sich selbst heraus krank zu werden. Und das ist die Zahl 1 mal 2 mal 3 mal 4 sind 24 Möglichkeiten. Also es gibt 24 Möglichkeiten, wie der Körper durch ein Säfteungleichgewicht dazu gebracht werden kann, plötzlich aus sich selbst heraus krank zu werden. Der typische Fall ist zum Beispiel der Reizdarm. Das hört man sehr oft in der Praxis, in der Arztpraxis vor allem, kommen die Leute mehrfach, sagen, Herr Doktor, das hört nicht auf, ich habe immer wieder wässrigen Stuhl. Manche Leute haben dann sogar eine Fissur, das heißt also, sie kriegen ein bisschen Blut in den Stuhl, dann kriegen sie Angst, dann werden sie zur Darmspiegelung geschickt und so weiter und so fort, aber man findet immer nichts. Und diese Patienten, diese Reizdarmpatienten, sind dann irgendwann verzweifelt, weil sie sagen, ich weiß nicht, woran es liegt. Und Hildegard sagt, schau doch mal in deinen eigenen Körper. Schau doch mal, wie es dir geht. Ob du zum Beispiel deinen Lebensstil umstellen könntest. Also mehr schlafen, mehr Flüssigkeit zu sich nehmen, weg vom Kaffee, weg vom Nikotin, weg von irgendwelchen anderen Sucht. Ich sage das ganz ehrlich, ich greife mich da an der eigenen Nase. Also Schokolade hat auf mich auch schon eine gewisse Suchtwirkung. Ja, und man muss sich einfach sein eigenes Leben danach ein bisschen anschauen. Und dann sagt sie, schau mal, es gibt Elixiere, die dir helfen können. Beim Reizdarm ist es zum Beispiel der Muscatella Salbei, der immer wieder im Vordergrund steht. Das ist eine ganz besondere, das habe ich auch in meiner Praxis erlebt, eine ganz besondere Flüssigkeit, die dazu führt, dass zum Beispiel Sodbrennen, Magendrücken, Völlegefühl, aber auch Durchfall recht gut behandelt werden können. Man kann das dann noch mit Beerwurzpulver und so weiter verbessern. Oder man kann die Therapie ausweiten. Aber Hildegard bietet eben, wie gesagt, in dieser zweiten Säule sehr viele Möglichkeiten. Und dann kommt die dritte Säule, wo sie sagt, jetzt schau doch mal, wie steht's denn eigentlich mit deinem Glauben? Hast du noch Glauben? Oder zweifelst du? Oder bist du zornig? Zornig ist ein ganz großes Problem. Sie bietet dafür den gelöschten Wein. Wir hatten da schon mal drüber gesprochen. Ich komme auch später nochmal darauf zu sprechen. Also der Zorn, der nagt, sie spricht vom schwarzen Wurm, der im Körper herumnagt. Und das sind, also wie gesagt, da geht es um die Lebenshaltung. Und ich sage immer wieder, eins der schönen Gebete, die ich kenne, ist das, wo ich eben sage, Herr, hilf mir zu erkennen. Hilf mir zu erkennen, was mir jetzt speziell in diesem Bereich fehlt. Fehlt mir Glaube? Bin ich zornig? Bin ich wutig? Kann ich nicht vergeben? Das sind alles so Punkte, die in der dritten Säule eine große Rolle spielen.
Besser leben mit Autoimmunkrankheiten, sanfte Hilfe und Linderung aus der medizinischen Schatzkammer der heiligen Hildegard von Bingen. Ich bin im Gespräch mit Josef Karl Schneider. Er ist Heilpraktiker und Hildegard-Therapeut. Das hört sich jetzt eher danach an, dass Sie mir Empfehlungen geben, wie ich mein Leben so im Allgemeinen führe, damit ich ein gutes Leben führen kann, aber dass damit auch ganz aggressive Erkrankungen wie Multiple Sklerose, also die zu den Autoimmunkrankheiten gehört, oder auch Rheumatologe Arthritis, dass ich das damit in den Griff bekomme, Da muss ich sagen, da haben Sie den Skeptiker in mir noch nicht so ganz befriedigt.
Das verstehe ich sehr gut, denn es gibt Autoimmunerkrankungen, die sich auf diese Art und Weise nicht beheben lassen. Man muss immer aufpassen. Wir versprechen ja keine Heilung, sondern Linderung. Es geht ja hier wirklich damit ich besser damit leben kann. Man weiß heute in der Wissenschaft, dass die Autoimmunerkrankungen oft eine, sagen wir mal, Familiengeschichte haben. Da gibt es also eine erbliche Vorbelastung. Jetzt gibt es die Genetiker, die sagen, wenn eine erbliche Vorbelastung da ist, dann muss die auch irgendwann mal manifest werden. Und dann gibt es die Epigenetiker, die sagen, Moment, wenn du im Vorfeld schon dafür sorgst, dass dein Leben, sagen wir mal, auf diese Krankheit jetzt angesprochen, ich will jetzt nicht die Multiple Sklerose nehmen, weil das ist so ein bisschen der Sonderfall, aber ich bleibe immer ganz gerne beim Reizdarm, weil das so häufig ist, dass das keine Colitis ulcerosa werden kann. Dann, glaube ich, ist es im Vorfeld schon wichtig, zu wissen, was kann ich denn tun, um meinen Körper zu unterstützen. Das bedeutet nicht, dass ich damit den Fortschritt der Krankheit wirklich ernsthaft aufhalten kann. Ich kann es möglicherweise, aber es muss nicht sein. Es kann auch sein, dass, wie gesagt, es kommt auf die Krankheit an, dass sie trotzdem fortschreitet. Dennoch schaffe ich es, wenn ich jetzt zum Beispiel die Elixiere einsetze, wenn ich meine Lebensweise, meine Ernährung umstelle. Wir reden hier in der Hildegard-Medizin immer wieder von der Dinkelernährung. Wenn ich zum Beispiel dafür sorge, genügend Bewegung, Schlaf, einen gewissen Lebensrhythmus zu haben, wenn ich es schaffe, durch die dritte Säule, durch das Vertrauen auf Gott, durch das Gebet, durch die Meditation, Stressfaktoren in mir, sagen wir mal, aufzulösen oder zumindest damit umgehen zu können, dann habe ich ganz viel getan. Der Körper ist eine riesige Maschinerie, die darauf ausgerichtet ist, sich selbst zu erhalten. Der Paul Ehrlich hat das ganz klar gesagt. Er hat gesagt, der Körper will sich selbst erhalten. Also, wenn jetzt etwas geschieht, was nicht in Ordnung ist, dann wird der Körper immer wieder auch Mechanismen haben, um sich wieder zu helfen.
Paul Ehrlich, ein Wissenschaftler, der sich mit Autoimmunerkrankungen und die Ursachenforschung auseinandergesetzt
hat. Genau, ja. Mhm. Und da ist eben ganz wichtig, der Körper will sich nicht zerstören. Vielleicht spielt da auch das Bewusstsein eine große Rolle. Diese dritte Säule, ich muss immer wieder darauf zurückkommen. Mhm. Wenn ich in der Lage bin, meinem Körper sozusagen zu Hilfe zu eilen mit meiner Seele, mit meinem Bewusstsein, mit dem Gebet, mit dem Zuspruch, dann kann er unter Umständen erkennen, dass irgendwas nicht stimmt. Er kann dann auch selbst Maßnahmen eingreifen. Wenn ich ihm mit der Ernährung entgegenkomme und ihn nicht belaste mit Dingen, die ihn sozusagen sowieso schaden, dann kann ich ihm auf die Art und Weise auf die Sprünge helfen, wieder genug Kraft zu haben, um sich zu wehren.
Und eines der ersten Maßnahmen ist in dem Fall sicherlich auch die Darmreinigung und die Darmsanierung, oder?
Richtig. Also das ist gut, dass Sie das sagen. Es hat ja andere Heilpraktiker gegeben, also Heiler gegeben, die gesagt haben, ja, im Darm, da sitzt der Tod. Ja, also der Darm ist sozusagen das entscheidende Organ, wenn es um die Lebenserhaltung des Körpers geht. Hildegard hat das sehr ähnlich gesehen. Sie hat natürlich vom Säftegleichgewicht immer wieder das Blut auch im Vordergrund gesehen, aber sie wusste schon, dass das Blut irgendwo mit den Verdauungsorganen zusammenhängt und dass, wenn man etwas Schlechtes isst, wenn man etwas Schlechtes zu sich nimmt, dass man auch schlechtes Blut bekommt. Die Darmreinigung ist also sozusagen auch eine Blutreinigung. Wenn ich also anfange, meinen Darm zu reinigen, ich mache das in der Praxis immer so, ich sage, 7 Wochen lang müssen wir uns ungefähr Zeit nehmen. Wir machen vorher eine Stuhlprobe, dann stellt man fest, was da so alles nicht so ganz passt. Und dann fangen wir an mit dem Bärwurzhonig in der Früh. Dann geht es mit dem Muscatella Salbei weiter. Manchmal nehme ich auch noch 1 oder 2 andere Elixiere mit hinzu. Und manchmal ist auch so, dass die Candida-Belastung, also die Belastung mit den Pilzen, recht hoch ist. Frauen spüren das oft nur dadurch, dass sie immer wieder und wiederholt mit Blasenentzündung zu tun haben. Dann sagt der Arzt, ja, ich weiß nicht, keine Ahnung, jetzt verschreibe ich Ihnen wieder Zäpfchen und es kommt trotzdem immer wieder. Also die Candida-Belastung kann auch im Darm sein. Und die kann man auch bekämpfen, sehr wirksam bekämpfen und bekommt so Schritt für Schritt einen saubereren Darm. Wer einen saubereren Darm hat, hat auch saubereres Blut. Das gehört zusammen.
Danke bis hierhin. Jetzt möchte ich doch nochmal jetzt unsere Hörertelefonnummer durchsagen, unter der Sie sich auch einbringen können mit Fragen oder auch mit Erfahrungen. Sie können uns anrufen. Wir sprechen über sanfte Hilfen und Linderungen, gerade bei Autoimmunerkrankungen. Wir haben schon gehört, drei Säulen sind es, auf die Heilkunde der heiligen Hildegard von Bingen begründet ist. Die Art und Weise, wie wir leben, das, was wir zu uns nehmen, die Ernährung und natürlich auch das, was wir gedanklich in uns hineinlassen, wie wir unser Leben führen, unsere Spiritualität gehört dazu. Wir wollen jetzt ausgeprägt über die Säule der Ernährung in der nächsten halben Stunde sprechen und da auch Heilmittel vorstellen. Aber Sie können auch anrufen. Die Nummer, das ist die 089-517-008-008. Ich sage nochmal die Hörertelefonnummer, unter der Sie jetzt mit meinem Gast Josef Karl Schneider, dem Heilpraktiker und Gesundheitsberater, sprechen können. 089-517-008-008. Gleich sprechen wir dann weiter über einzelne Mittel, die zur Darmreinigung verhelfen, wie Rheinfarn oder Wermut werden wir noch sprechen. Dann über auch, wie wir die Leber reinigen. Dann werden wir über Salben sprechen bei Arthritis zum Beispiel, weil Arthritis gehört auch zu den Autoimmunerkrankungen.
Richtig. Also es gibt ja eine ganze Liste mit Autoimmunerkrankungen und da steht die Arthritis relativ weit oben. Sie wird als rheumatoide Arthritis bezeichnet. Das heißt, sie gehört zu dem rheumatischen Formenkreis. Ich möchte mal ganz kurz auf das Rheuma ein bisschen eingehen, weil das ist hier in unserem Ding bis jetzt ein bisschen zu kurz gekommen. Zu Hildegards Zeiten kannte man das Wort Rheuma noch gar nicht im heutigen Sinne. Rheuma war in diesem damaligen Zusammenhang eher sowas wie, jetzt muss ich kurz dieses Wort benutzen, wie ein Katarrh oder etwas, was also vom Körper aus geschieden wurde. Heute weiß man, dass die Rheumaerkrankung im Bindegewebe, im Gewebe selber zu finden ist, dass sich die Rheumaknötchen, wie es so schön heißt, durch Zellinfiltrate bilden und dass so kleine Giftdepots im Körper entstehen. Rheumakranke fehlt die natürliche Grundregulation des Bindegewebes. Man darf nicht vergessen, dass wir doch eine relativ wichtige Flüssigkeit in unserem Körper haben. Das nennt sich Interstitium. Man sagt auch Lymphe dazu. Und diese Lymphe dient zur Zellernährung und zur Zellsäuberung. Also es während was aus der Zelle ausgeschieden wird, wird über das Interstitium auch abtransportiert. Nicht selten können sich auf die Art und Weise auch schwerere Erkrankungen bilden, die eben auf dieses mangelnde Reinigen der Zellen zurückzuführen sind. Es sind circa, man kann sagen, dass am Tag circa 20 Liter dieser Flüssigkeit durch die Zellen hindurch zirkulieren. Das ist Lymphe, ja. Das ist an sich
das weiße Blut, sagt man.
Das weiße Blut, sagt man, ja. Das wirkt jetzt viel, ist aber im Grunde genommen vom Körper her gesehen wenig, wenn Sie sich vorstellen, wie viel Wasser im Körper enthalten ist, nämlich ungefähr 78% des Körpergewichts, dann ist das nicht sehr viel. Also man muss die Lymphe schon auch hier mit hineinbeziehen, wenn es um diese Rheumaerkrankung geht. Was gehört nun alles zum Rheuma? Ich hatte es vorhin gesagt, es sind ungefähr 400 Krankheiten, die da dazugehören. Vor allem das Gelenkrheuma und die Arthritis oder Polyarthritis gehören dazu. Aber auch verschiedene Erkrankungen, die uns nur mit dem Namen bekannt sind, zum Beispiel die Bechterewsche Krankheit, das ist eine Erkrankung der Wirbelsäule, oder Spondyloarthrosis, das ist ebenfalls eine Erkrankung der Wirbelsäule. Alles das gehört zum rheumatischen Formenkreis und ist bei näherer Betrachtung ein autoaggressives Verhalten des Körpers. Bei einer großen Zahl der rheumatisch erkrankten Personen wird vor allem die Polyarthritis als sehr, sehr schmerzhaft empfunden, weil sie vor allem alle Gelenke befallen kann. Wie kommt nun das zustande? Nun, diese kleinen Giftstoffe, Schlackenstoffe, die nicht abgebaut werden können, kommen auch in das Innere der Gelenke, da ist ja auch eine Bindehaut, setzen sich dort fest und führen dann zu Entzündungen. Mhm.
So, ich lese gerade, dass wir erste Hörer in der Leitung haben. Wir haben eine Hörerin aus dem Ruhrgebiet. Grüß Sie Gott.
Grüß Gott. Ich habe vor einigen Jahren davon gehört, dass der sogenannte getrocknete Nasenschleim, bei uns genannt Popel oder in Köln genannt Mömmes, dass der mit dem Darm zu tun hat. Weiß man da inzwischen mehr Genaueres darüber?
Also das Darm hat mit allem was zu tun. Also es gibt eigentlich keine Sache, die mit Schleimhaut zu tun hat. Und Sie reden ja von der Schleimhaut, die nicht auch was mit dem Darm zu tun hat. Es gibt die sogenannte Keimblatttheorie, die da sagt, die Schleimhäute gehören alle zusammen. Das heißt also, die Schleimhaut, die Sie im Darm haben, die Sie im Mund haben, die Sie in der Nase haben, hat denselben Ursprung.
Das Sekret.
Mhm. Ja. Wenn sich jetzt da eine Verhärtung bildet, ich kann das bestätigen, dass vor allem Personen, die unter Allergien leiden, die umweltbedingt sind. Das heißt also, sie finden zum Beispiel eine hohe Feinstaubbelastung oder eine Belastung mit bestimmten Pollen oder anderen Flugsamen oder auch eine Staub- oder Milbenbelastung in der Wohnung, dann kann es zu dieser Reaktion kommen und es hat sehr wohl etwas mit dem Darm zu tun, als dass dieses autoimmune Geschehen, was da passiert in der Allergie, vom Darm her gesteuert wird. Also der Darm ist das größte Immunsystem, das wir im Körper haben. Und der schickt die Soldaten aus, sozusagen, der läutet auch den Alarm, obwohl es sich vielleicht bei dieser Belastung gar nicht um gefährliche, eindringende Zellen handelt, werden sie trotzdem so behandelt. Das Austrocknen der Schleimhaut ist das Gegenteilige zum Schnupfen. Beim Schnupfen ist es so, da wird die Schleimhaut sehr wässrig und fängt zum Laufen an. Man möchte gern die Zelle loswerden, die da drauf sitzt. Beim Eintrocknen ist es das Umgekehrte. Das heißt also, da muss die Wirkung der Zelle, die da in den Körper eingedrungen ist, woanders sein. Nicht in der Nase, sondern sehr wahrscheinlich in der Nahrung. Und deswegen mein Rat, wenn so etwas vorkommt, stellen Sie Ihre Nahrung um.
Empfehlung.
Mhm. Machen Sie viel Dinkel. Ich kann es immer wieder nur betonen. Schauen Sie auf die Internetseite von Radio Horeb, da sind die Bezugsquellen angegeben. Kaufen Sie sich Dinkel, Grieß, Dinkelmus, Dinkelmehl, machen Sie Ihr Brot selber daraus oder lassen Sie es backen und benutzen Sie das Habermus in der Früh, um den Tag einen guten Start zu geben.
Also ich hatte mal mit Dinkel gearbeitet, oder was heißt gearbeitet, und das ist mir also gar nicht bekommen und dann habe ich den ganz schnell wieder abgesetzt.
Gut, also es gibt's natürlich auch, dass jemand eine Dinkel- oder überhaupt eine Getreideunverträglichkeit hat. Dann empfehle ich Ihnen, dass Sie sich beim Hildegard-Therapeuten beraten lassen, mit welchen Elixieren man da arbeiten kann. Denn die Elixiere können auch eine Nahrungsunverträglichkeit lindern. Sind Sie auf Zöliakie schon mal untersucht worden?
Nee.
Das sollten
Was
Sie vielleicht tun.
Was ist das vielleicht für andere Hörer, damit ja, Sie mal hören können?
Zöliakie ist dieser praktisch die Allergie auf den Klebestoff, den wir in jedem Weizenprodukt haben. Also das ist überhaupt zum Brot kommt, liegt an diesem Klebestoff. Und die Zöliakie ist auch eine Autoimmunerkrankung, die bedeutet, dass der Körper sich gegen diese Zellbestandteile, die beim Weizen den Kleber ausmachen, wehrt. Und das angreift. Da muss man dann Diät halten, umstellen und gegebenenfalls eben, wie gesagt, mit Elixieren eine Linderung herbeiholen. Sind Sie noch dran?
Ja, danke schön dann für Ihre Frage. Ja. Soweit beantwortet?
Ja, danke.
Gut.
Bitte, also auf Wiederhören. Schön. Alles Gute für Sie in das Ruhrgebiet. Nun hat sich Schwester Imelda gemeldet. Sie rufen uns aus Karlsruhe an. Willkommen.
Ja, grüß Gott.
Grüß Gott,
Herr Doktor. Und grüß Gott, liebe Frau. Ich weiß nicht, wie Ihr Name
ist. Böhler, die Frau Böhler, Sabine Böhler.
Also ich wollte nur kurz erzählen, weil mich das schon mein Leben lang begleitet. Ich bin 83,5, bin aber eigentlich im Verhältnis zu früher gesund. Ich hatte 40 Jahre Durchfälle, von Kindheit an, von Kleinkind an. Und das hat sich also schrecklich, es war furchtbar.
Sehr unangenehm, ja.
Es war also wirklich, es war so, dass ich immer gedacht habe, mein Gott, wann hört das endlich auf? Und dann kam ich in eine Gemeinschaft und das war charismatische Gemeinschaft. Und da fing man an mit nur zu danken für alles.
Ja.
Und zu bitten, aber auch vor allem erst einmal zu danken. Und das hat mir wirklich, ich glaube, wirklich mein Leben gerettet. Denn ich habe mich annehmen können und ich wurde immer, es hieß immer, du blöde Kuh du bringst zu nichts und alles, was du tust, ist Mist. Und da bin ich jetzt total drüber. Das ist für mich in mir drin ein ganz großer Friede.
Das genau, was Sie jetzt sagen, ist das Ziel der dritten Säule. Die dritte Säule ist eben das Ziel der Zufriedenheit im Gebet, in Gott, in der Gemeinschaft mit Christus.
Ja, ich gehöre einer Gemeinschaft an, Stabat Mater, Werk der Liebe. Mhm. Es ist in Herrenalb, wir sind eine kleine Gemeinschaft, das heißt, wir sind überall verstreut, auch in anderen Ländern. Und aber hier in Herrenalb sind wir doch sehr wenige, aber wir haben sehr viele Gruppen, die kommen, um Vorträge zu hören von unseren Patres. Und ich kann nur sagen, das Essen ist für mich heute was anderes geworden als früher.
Das glaube ich Ihnen. Das ist bekannt, ne? Das ist wirklich bekannt. Nein, wir danken Ihnen sehr herzlich für diesen Beitrag, weil Sie nämlich damit nämlich klar gemacht haben, wie wichtig diese dritte Säule ist, die wir vorhin am Anfang so erwähnt haben. Vielen Dank nach Karlsruhe.
Dankeschön, Schwester Imelda, und vor allen Dingen an diese innere Haltung, die ja auch eingeübt werden kann, die Haltung, dem Leben dankbar und damit positiv gegenüberzustehen. Gut, nun, Frau Haider, auch Sie haben uns angerufen aus Dachau, also hier aus dem Raum, aus dem Münchner Raum. Grüße Gott.
Ja, grüße Gott, Frau Böhler, grüße Gott, Herr Schneider.
Hallo.
Ich rufe jetzt eigentlich an, weil mir das hellhörig gemacht hat und mein Sohn hat eine Autoimmunkrankheit der Schilddrüse. Der ist zwar in Behandlung, aber das ist eben diese chronische Entzündung auch, ne? Was kann man da ihm raten von außen?
Fragen wir erstmal noch unseren Fachmann danach, wieso Schilddrüsenerkrankungen auch zu Autoimmunerkrankungen gehören. Welche Erkrankungen sind das? Nicht nur eine Entgleisung des Hormonsystems?
Nein. Sondern das sind also wirkliche Erkrankungen. Man muss dazu wissen, dass diese Autoimmunerkrankungen, die können eigentlich drei Eigenschaften haben. Sie können Erscheinungsformen haben. Sie können A, organspezifische Erkrankungen sein, so wie etwa die autoimmune Hepatitis, die also die Leber zersetzt. Das gilt übrigens auch für die Schilddrüse. Also auch hier führt das autoimmune Geschehen zu einer Zersetzung der Schilddrüse. Das geht über die Dauerentzündung, die dort liegt. Dann gibt es Betens, die nicht organspezifischen Erkrankungen, die sogenannten Kollagenosen. Die machen nur etwa 5-10% der bis jetzt festgestellten autoimmunbedingten Erkrankungen aus. sind allerdings dadurch zu erkennen, dass sie sozusagen systemisch sind. Also wie das Lichen zum Beispiel, das also den gesamten Körper betrifft. Nicht nur die Haut, der Hautausschlag ist das äußere Zeichen, aber es ist sozusagen systemisch bedingt. Und dann gibt es die intermediären Formen, das führt zu einer sehr breiten Immunantwort und wir gelten allgemein als Mischform. Man weiß nicht, ob man die Allergien nicht auch in diese intermediäre Form einordnen muss. Also das haben wir vorausgeschickt. Und jetzt vielleicht eine Antwort für die Dame aus Dachau.
Frau Heider.
Ja. Ich glaube, dass als allererstes einmal untersucht werden muss, ob sie in ihrem Umfeld entweder eine Nahrung oder eine Strahlungsquelle oder irgendetwas anderes, eine Problematik haben, die auf die Schilddrüse negativ wirken kann. Ich empfehle Ihnen zum Beispiel mal, Ihr Leitungswasser untersuchen zu lassen. Oder auch ihren Lebensraum untersuchen zu lassen, ob man dort irgendeine Strahlung feststellen kann. Es gibt so biologische Bauberatungsstellen, die sich damit auseinandersetzen und die das auch anschauen. Das ist das Erste. Das Zweite ist, schauen Sie, dass Ihr Sohn ein, sagen wir mal, funktionierendes, regelmäßiges Lebensstil entwickelt. Also nicht, was weiß ich, bis in die Puppen wegbleiben. Schauen Sie, dass die Nikotine und andere Stoffe, die also Ihnen schaden können, dass er die weglässt. Wenn er das schon tut, umso besser. Aber schauen Sie drauf. Als Drittes möchte ich Ihnen empfehlen, die Ernährung mal genau unter die Lupe zu nehmen. Es gibt für diese ganze Drüsentätigkeit gibt es eine unterstützende Ernährung mit bestimmten Gemüsearten, die zum Beispiel Folsäure enthalten, wie jetzt Brokkoli zum Beispiel. Es gibt aber Ernährung, also im Internet, wenn Ihr Sohn im Internet geht, es gibt hier Ernährungstipps, die speziell für Leute mit Hashimoto, das ist diese Erkrankung, also empfohlen werden. Ja, und letztens kommt es eben darauf an, die dritte Säule, die wir vorhin besprochen haben, geben Sie Ihrem Sohn die Möglichkeit, sich spirituell fortzuentwickeln. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig.
Dann sage ich Dankeschön, weil er ist außer Haus, lebt alleine und da wollte ich bloß ein paar Tipps haben, wo man vielleicht von außen ein bisschen ihm sagen kann, damit er vielleicht annimmt. Das weiß man ja dann alles auch gar
nicht. Das weiß man nicht, ne? Aber trotzdem alles Gute. Ne?
Dann sage ich vielen Dank.
Bitte schön. Ja, danke.
Wiederhören, Frau Heider aus Dachau. Gut, machen wir weiter mit den Hörern. Es sind noch zwei in der Leitung aus Schweinfurt. Frau Kress, grüß Sie.
Ja, grüß Gott aus Senfeld bei Schweinfurt. Also es ist jedenfalls Unterfranken. Also ich bin eine, relativ regelmäßig Hörerin von Radio Horeb. Bin auch inzwischen schon ziemlich alt geworden und war aber viele, viele Jahre sehr krank, ohne dass man das genau definieren konnte nach Viruserkrankungen und so weiter. Und da hat man mir also eigentlich nicht helfen können. Der Heilpraktiker hat mich am Leben erhalten, also ich habe weiter vegetiert. Und jetzt, seit ich hier in der Gegend wohne, ist es langsam etwas besser geworden. Aber jetzt ist natürlich das Alter dazugekommen und auch ein Unfall, der mich natürlich und viele Schmerzen. Viele Schmerzen habe ich deshalb. Man hat also Fibromyalgie festgestellt. Das sage ich also gar nicht gern, weil das ja meistens nur im psychischen Bereich, das heißt also, wie man früher gedacht hat, also bist selber schuld irgendwo. Und ich wollte mal fragen, ob eben Fibromyalgie auch zu den Autoimmunerkrankungen gehört.
Ganz herzlichen Dank für diese Frage. Vielen Dank, Herr Schneider.
Ja, also sie gehört dazu. Jetzt muss ich nur ganz kurz gucken, ob ich das entsprechende Blättchen hier vorliegen habe. Es gehört zu dem rheumatoiden Formenkreis. Was passiert da eigentlich? Es passiert das, was wir vorhin besprochen haben, mit diesen kleinen Schlackendepots, Giftdepots, die der Körper nicht abbauen kann. Die verhärten sich dann in dem Fall, lagern sich ins Bindegewebe ein und verursachen Schmerzen. So wie es bei der Arthritis hauptsächlich in den Gelenken ist, ist es da in ja, man sagt Weichteilrheumatismus dazu. Das war der alte Ausdruck. Man hat also dann nicht genau gewusst, wo es sitzt, aber man hat eben gesagt, okay, in den Weichteilen. Auch hier gilt, schauen Sie, schon allein die Frage des Flüssigkeitshaushalts. Bei älteren Menschen stelle ich das immer wieder fest, dass die einfach zu wenig trinken. Das ist wirklich so. Also ich bin jetzt, naja, auch nicht mehr ganz jung, aber so mit 56 sollte man doch am Tag so 2,5 Liter mindestens zu sich nehmen. Und da gilt dann Tee und Kaffee vor allem nicht als Flüssigkeit, sondern geht es wirklich nur um Wasser. Und naja gut, in der Wiesenzeit dürfen Sie auch mal eine Maß Bier dazu zählen. Aber in jedem Falle müssen Sie mindestens 2 Liter am Tag trinken, um dieses Interstitium, von dem ich vorhin gesprochen habe, gut mit Flüssigkeit zu versorgen. Es geht ja nicht nur darum, diese Giftstoffe aus dem Bindegewebe auszubringen, sondern auch auszuschwemmen. Und da hilft Ihnen dann eine Ausleitungstherapie. Es gibt eine große Ausleitungstherapie auch in der Hildegard-Medizin.
Gerade was das Trinken betrifft, denke ich, ist zu bedenken, den Arzt zu fragen, ob man vielleicht ein Nierenleiden hat oder eine Herzerkrankung.
Das auf jeden Fall, ja.
Und das andere ist, dass Menschen oft sagen, und das sage ich auch, ich habe keinen Durst. Mhm. Wie kommt das?
Ja, das, wenn man das wüsste, das ist ungefähr genauso ungeklärt wie die Entstehung von Autoimmunerkrankungen. Normalerweise müsste der Mensch Durst haben. Das kommt einfach daher, dass wie gesagt, wir haben von dem Zellzwischenraum schon gesprochen, der trocknet ein bisschen aus. Da gibt es dann Sensoren im Körper, die sagen, Achtung, ich habe nicht mehr den richtigen Wasserdruck, füll mal was nach. Man weiß heute, dass es gibt ein Buch, in diesem Buch heißt es, du hast keinen Hunger, du hast Durst. Darauf soll das eigentlich hinweisen. Also der Körper braucht an erster Stelle die Flüssigkeit und erst an zweiter Stelle die Nahrung. Das hat auch was zu tun mit der Blutkonsistenz. Vielleicht haben Sie es schon mal gesehen auf Ihrem Laborzettelchen, da stand da der Hämatokritwert drauf. Das ist das Verhältnis zwischen den festen Blutbestandteilen und dem Serum. Und der sollte normalerweise bei 42% liegen. Wenn der zu hoch wird, dann wird das Blut praktisch dickflüssig.
Also, dass wir das Wasser, das Getränk, den guten Tee einfach wie ein Medikament zu uns nehmen, dass wir sagen, bis heute Mittag muss schon der erste halbe Liter, dreiviertel Liter einfach, drin dass sein, wir ja. den zu uns genommen haben.
Und Tee, übrigens Kräutertees, kann man sehr wohl mitrechnen. Also Kräutertees empfehle ich sogar sehr. Man kann das auch ein bisschen selber regulieren, indem man sagt, das Kräuterchen mag ich, das Kräuterchen eher weniger. Aber es sei Ihnen noch gesagt, in Ihre Richtung, die Kräuter, die man nicht so gerne mag, sind meistens die, die helfen.
Zum Beispiel, wenn jemand nichts Bitteres mag, dann ist er gerne ein Galle-Typ zum
Beispiel. Genau, ja.
Okay. Frau Kress, soweit Ihre Frage beantwortet?
Etwas.
Etwas.
Nicht viel.
Aber
ist es möglich, dass ich nochmal anrufe beim Hörerservice, weil ich gerne mal einen Heilpraktiker, der also so geschult ist wie derjenige, der jetzt am Apparat ist.
Also was wir empfehlen können, Frau Kress, das ist, wenn Sie auch jemanden suchen, der geschult ist, nach der Heilkunde der Hildegard von Bingen, nach Dr. Strelo, nach Dr. Herzka wollte ich sagen. Da wenden Sie sich gerne an den Hörerservice, weil die internationale Gesellschaft Hildegard von Bingen hat ein Verzeichnis von Therapeuten zusammengestellt und im Hörerservice hat man Zugriff darauf oder vielleicht kennen Sie jemanden, der im Internet auch zu Hause ist. Da lässt sich sicherlich etwas machen. Und den Herrn Schneider, genau, wer im Raum München ist, der kann auch Hans Schneider kontaktieren. Frau Kress, alles Gute für Sie. Gottes Segen. Ja. Vielleicht auch noch der Hinweis, auch in der Gesundheitssendung haben wir schon mal auch was, eine ganze Stunde der Fibromyalgie gewidmet mit dem Heilpraktiker Andreas Groß. Gehen wir weiter mit unseren Höreranrufen und von Schweinfurt, von Unterfranken, gehen wir jetzt nach Tauberbischofheim. Hallo, grüß Sie Gott.
Hallo, grüß Gott. Bei mir hat man im Jahr 2000 das Sjögren-Syndrom da festgestellt. Das gehört doch auch zu Autoimmunkrankheiten.
Könnten Sie den Namen nochmal wiederholen?
Sjögren-Syndrom, das sind alle die Drüsen, die Speicheldrüsen, ist alles verhärtet.
Richtig, ja. Mhm.
Das ist eine Austrocknung oder was?
Also es heißt eigentlich Sjögren-Syndrom und betrifft die Speicheldrüsen und die Tränendrüsen. Ist übrigens bei älteren Menschen gar nicht so selten. Man gibt dann gerne Tropfen für die Augen, um die Augen, also um das, sagen wir, praktisch Entzündungen zu verhindern und das Wässrige wieder zurückzuführen. Aber diese Austrocknung ist sozusagen autoimmun begründet. Also da kann man jetzt durch viel Trinken und so weiter, kann man dann nicht so das erreichen, wie ich das vorhin gesagt habe. Da wäre es vielleicht wichtig, mal eine Heilpflanze mit hinzuzuziehen. Es gibt dafür eine ganze Reihe von Möglichkeiten. Man muss das auch im Einzelfall dann sehen. Eine zum Beispiel ist der Odermenning, den man da mal nennen kann. Aber nochmal, wir hatten vorhin vom Wermut gesprochen. Ich möchte da nochmal drauf zurückkommen. Hildegard hat ja die große Wermutkur eingeführt. Und diese Wermutkur soll ja, das sagt man immer, von Mai bis Oktober jeden zweiten Tag ein Likörgläschen vom Wermut trinken, schreibt sie. Und dann wird die Krankheit ferngehalten, vor allem von der Lunge. Sie meint aber, wenn sie von Lunge spricht, letztendlich alle feuchten Bestandteile des Körpers. Und dazu gehören eben, wie gesagt, diese Tränendrüsen und so weiter auch. Man benutzt den Wermuttrank übrigens auch in der Augenheilkunde der heiligen Hildegard, um die Augen wieder klar zu machen. Das heißt also letztendlich auch diesen Film, in dem sich die Augen ja bewegen, zu reinigen und zu verbessern. Also wäre das auch mal ein Tipp für Sie, so eine Wermutkur zu machen.
Gut, dann sage ich Dankeschön für die Beantwortung der Frage der Hörerin aus Tauberbischofheim. Danke für die Empfehlung. Genau, aus Hamburg jetzt ist Frau Klinski am Telefon. Grüße Gott, Frau Klinski.
Ja, grüß Gott, Frau Böder, grüß Gott, Herr Schneider.
Grüß Gott. Moin, moin, was heißt hier grüß Gott?
Nee, ich komme eigentlich aus Süddeutschland. Ich sage schön brav, grüß Gott.
Okay, alles klar.
Also, es geht darum, ich habe seit einiger Zeit, also schon sehr lange, Schuppenflechte. Und zwar im Lumbalbereich, geht runter bis in die Analfalte, fast bis in den Analbereich. Hat das was mit dieser
Immunerkrankung, ja, im Autoimmun. Ja, ist genau, sehr wohl eine Autoimmunerkrankung, die Psoriasis, so heißt die, diese Schuppenflasche, die betrifft das gesamte Hautsystem. Sie haben jetzt einen Bereich genannt, der sehr unangenehm ist. Also es gibt auch andere Bereiche im Körper, wo es sich...
Lumbalbereich ist so in der Hüfte, Taille. Hüfte,
ja, dann also auch ein bisschen, sie sagt ja, bis in die Analfalte hinein. Das ist sehr unangenehm. Vor allem auch, weil man hier ja eigentlich immer eine Belastung drauf hat, wenn man sitzt und so weiter. Hier empfehle ich immer ganz gerne zur Linderung diese Cremes zu verwenden. Die Veilchensalbe auf jeden Fall. Die sollte man da haben. Man könnte auch mal drüber nachdenken, sich einen Umschlag zu machen. Hier gibt es auch verschiedene Heilpflanzen, die in Frage kommen würden. Oder aber man macht es so mache ich das immer. Ich mische die Veilchensalbe mit der Beinwellsalbe und dann trage ich das auf die Haut auf und danach lege ich einfach einen lauwarmen, schönen Waschlappen drauf und dann eine Decke drüber, damit es sich anwärmen kann.
Wie lange sollte man das?
Sollte man eine Viertelstunde machen.
Also nicht damit schlafen gehen?
Nein, nur eine Viertelstunde machen und dann wieder abnehmen. Und dann sollte es auch abtrocknen können. Das ist auch ganz wichtig. Es gibt natürlich hier auch für einen Einzelfall muss man das auch immer wieder entscheiden. Aber ich sage Ihnen nur, es gibt in der Hildegard-Heilkunde eine ganze Reihe von sehr guten sogenannten Lattwergen. Das sind also solche Salbengrundlagen, in denen verschiedene Sachen eingearbeitet werden können. Es gibt zum Beispiel die Tannenzweigen-Lattwerge für Leute, die Husten haben. Das ist also ganz hervorragend, das einzureiben auf die Brust. Einfach nur wegen dem Duft. Natürlich gibt es hautlindernde, also entzündungslindernde Bestandteile auch, die man eben so zusammenstellen kann.
Ja, danke auch für diese Frage. der Hörerin, die unter Schuppenflechte leidet. Also Veinchen und Beinwellsalbe miteinander mischen, warmer Waschlappen, Viertelstunde einwirken lassen.
Nur zum Beispiel. Es gibt viele Möglichkeiten. Ja.
Mhm. Frau Gärtner, Sie haben uns auch angerufen aus Königsdorf. Grüße Gott, das liegt im Oberbayerischen, ne?
Ja.
Gut, grüß Sie.
Grüße Gott, Herr Schneider, grüße Gott, Frau Böhler.
Grüß Gott.
Mein Problem ist, ich habe schon seit Jahren Unverträglichkeiten, Nahrungsunverträglichkeiten, und es ist halt immer noch was dazugekommen. Da gehört jetzt Fructose dazu, Laktose, Histamin, Gluten kam erst dazu, Soja. Jetzt wollte ich mal fragen, gibt es irgendein Elixier?
Sie brauchen gar nicht weiterreden. Das hört sich an, als wäre der Darm also überlastet. Also der Darm hat bereits aufgehört zu unterscheiden zwischen Freund und Feind, so will ich das mal ausdrücken. Mhm. Ja? Und deswegen ist die Darmsanierung hier wahnsinnig wichtig. Übrigens zur Darmsanierung gehört auch das Hildegard-Fasten dazu. Aber Achtung, vorsichtig, erst nach der Sanierung. Also ich habe schon gesagt, Birnbeerwurzhonig, also das Pulver vor allem verwenden, dann mit dem Muscatella Salbei arbeiten, mit dem Wermut arbeiten und erst nach etwa 6 bis 7 Wochen, wenn das gut geworden ist, das merken Sie, wenn Sie merken sofort, wenn Ihr Darm wieder besser wird. Sie merken es am Stuhlgang, Sie merken daran, dass Sie sich leichter fühlen, Sie merken daran, dass Sie plötzlich wieder Hunger bekommen. Wir haben vorhin vom Durst gesprochen. Der Hunger gehört auch dahin. Also wenn der Darm gesund ist oder gesund wird, dann kriegen Sie auch wieder Hunger. Und jetzt Achtung, Sie kriegen auf das Hunger, was Sie brauchen. Das ist ganz entscheidend. Nicht irgendwie irgendwas zu sich nehmen, sondern sehr genau darauf achten, worauf habe ich denn eigentlich Hunger? Der Körper sagt einem dann meistens,
wenn es die Schokolade ist?
Ja, das ist eine gute Frage. Was ist, wenn es die Schokolade ist? Wenn man weiß, man kann die Schokolade nicht oder das Weißbrot nicht vertragen oder die Nudeln nicht vertragen oder den Apfel nicht vertragen. Bei Äpfeln ist es relativ einfach. Ich hatte das schon mal erwähnt. Man macht aus Äpfeln einfach Apfelmus. Und zwar macht man das selber. Man erwärmt sie und man achtet darauf, dass man Apfelsorten nimmt, die braun werden. Denn das, was uns die Körperreaktion auslöst, ist ein fehlender Stoff auf der Oberfläche des Apfels. Diese Oberfläche, wenn die braun wird an der Luft, dann ist der Stoff vorhanden, dann kann er gut verarbeitet werden, wenn das weggezüchtet ist. Es gibt heute Apfelsorten, die einfach nicht braun werden an der Luft, weil man das nicht haben möchte. Die sind dann eher darmgefährlich. Also aus den braunen ein Mus machen, dann kann man auch warm stehen lassen und bis es abgekühlt ist, dann kann man sehr gut essen, auch als Allergiker. Und das Gleiche gilt auch vielleicht, das muss man auch im Einzelfall austesten, für das eine oder andere, worauf man bisher immer allergisch war, dass man das vorher bearbeitet, also nach der Darmsanierung, ich rede immer von nach der Darmsanierung, ne? Dass man das dann bearbeitet, eben durch Wärme, Hitze oder durch Aufkochen, zum Beispiel mit Wein. Es gibt ja bestimmte Sachen, die man in Wein aufkochen kann. Oder wenn man zum Beispiel sagt, ich vertrage kein Weißbrot und kein Roggen und auch sonst nichts, dass man dann mal zum Beispiel mal sich überlegt, auf Reis umzustellen. Also man kann mit Reis sehr schöne Sachen machen. Es gibt auch Reiswaffeln in der Früh zum Frühstück und so weiter.
Mhm. Frau Gärtner, ist das umsetzbar?
Ja, ich werde es probieren.
Gut, schön.
Ja, vielen Dank.
Freut mich. Ja, danke schön.
Wiederhören.
Ja, was Sie der Frau Gärtner jetzt geraten haben, das tut uns doch dazu schon animieren, schon auf unseren Körper zu hören, aber dann wegzugehen von Gewohnheiten, weil Sie haben gesagt, auf den Körper hören, aber vielleicht bin ich es gewohnt, viel Nudeln zu essen.
Ja, genau.
Dann vielleicht
also das Hören,
zu Dinkelnudeln übergehen.
Da muss man, es ist so.
Geben Sie uns noch ein paar Tipps zu dem Hören.
Ja, gut. Also, was ich sage ist, erste Säule ist den Lebensstil umstellen. Mhm. Das heißt also, wenn ich schon weiß, dass mir was nicht gut tut, viele Leute trinken Kaffee und wissen eigentlich, dass es ihnen nicht gut tut. Oder sie essen viele Nudeln, wie wir gesagt haben, und sie wissen, dass ihnen, oder viel Schokolade, sie wissen, dass es ihnen nicht gut tut. Dass man das wirklich ändert, da muss man seinen inneren Schweinehund ein bisschen überwinden und muss sagen, okay, das reduziere ich jetzt wirklich auf ein absolutes Minimum. Und dann hat man vielleicht plötzlich, wenn man dann so ein klein bisschen so eine Fastenzeit hat, kriegt man auch Hunger auf andere Dinge. Und das sind die Dinge, die der Körper möglicherweise braucht. Also Fasten gehört zur Darmsanierung mit dazu.
Jetzt könnte man sagen, wir gehen schon in die Endphase unserer Sendung, unserer Gesundheitssendung. Also unser Thema heute ist besser leben mit Autoimmunerkrankungen. Wir bekommen von Ihnen sanfte Hilfe, so sagen Sie selber, die zur Linderung beitragen von Autoimmunerkrankungen. Vielleicht, dass Sie noch mal zusammenfassen, was alles zu Autoimmunerkrankungen gehört und wie ich da jetzt so für mich persönlich auch herangehen kann in Eigenregie und wo Sie sagen, aber dann bitte gehen Sie auch zu einem Fachmann und sprechen das mit ihm ab, mit Ihrem Arzt für Naturheilkunde.
Also alle Dinge, die wir hier vorschlagen, sollten natürlich immer, wenn Sie in Behandlung sind, mit Ihrem behandelnden Arzt auch besprochen werden. Das sage ich ja immer eigentlich in jeder Sendung. Es geht hier nicht um eine Alternative zur Schulmedizin, verstehen Sie mich da bitte richtig, sondern es geht darum, dass uns die Hildegard-Medizin Mittel an die Hand gibt, wie wir sozusagen eine schon eingeleitete Therapie unterstützen können. Es geht auch nicht darum, auch das möchte ich klarstellen, es geht nicht darum, dass ich sage, Sie können alles wieder essen oder Sie können, Sie brauchen jetzt die Medikamente nicht nehmen. Das sage ich alles nicht, im Gegenteil. Achten Sie darauf, dass Sie Ihren Körper kennenlernen. Auch das hilft der Therapie mit dem Schulmediziner, der möchte auch gerne, dass Sie auf Ihren Körper hören. Wenn Sie wissen, dass Ihnen bestimmte Stoffe nicht gut tun, dann lassen Sie sie einfach weg. Viele haben so eine Einstellung, dass sie sagen, ich gehe zum Arzt, schmeiße eine Pille ein und kann weiterleben wie bisher. Darum geht's mir. Das ist das Thema der Sendung, dass ich sage, nee, das funktioniert nicht. Du musst deinen Lebensstil umstellen, du musst bestimmte Gewohnheiten, wir haben darüber gesprochen, ablegen, neue vielleicht dazu gewinnen und die kannst du erst dann feststellen, wenn du deinen Körper gehört und erkannt hast. Und die Darmreinigung, wir haben darüber gesprochen, ist so ein bisschen der erste Schritt. Ich möchte noch ein bisschen was dazu sagen, es gibt ja so viele von diesen Autoimmunerkrankungen, aber es gibt eine, die mir sehr am Herzen liegt. Und das sind alle die mit dem Darm zu tun haben. Also die Colitis ulcerosa, der Morbus Crohn zum Beispiel. Leute, die sehr darunter leiden, dass da ein autoimmunes Geschehen ist. Die bekommen natürlich Diät-Hinweise von ihrem Arzt. Die bekommen natürlich das eine oder andere an Medikation und so weiter. Und ich möchte nochmal drauf Wert legen. Diese dritte Säule, wo es um unseren spirituellen Unterbau geht, die darf man nicht unterschätzen. Die kann dazu führen, dass alle Therapien, egal ob schulmedizinisch oder naturheilkundlich, einfach besser anschlagen. Deshalb ist es wichtig, dieses Medizinsystem von der heiligen Hildegard zu verstehen, einmal als physisches System. Wir haben davon gesprochen, es gibt Elixiere, es gibt die Umstellung auf ein anderes Nahrungsmittel, es gibt die Möglichkeit der Darmreinigung und so weiter, aber auch als psychisches System zu verstehen, psychosomatisches System zu verstehen. Und hier spielt der Glaube, wir haben es vorhin von der netten Schwester aus Karlsruhe gehört, eine ganz entscheidende Rolle. Also darauf möchte ich wirklich mich nochmal festlegen. Die dritte Säule ist so wichtig wie die anderen beiden.
Vielen Dank. Wir sind am Ende unserer Gesundheitssendung Besser Leben mit Autoimmunkrankheiten. Mein Gast ist der Heilpraktiker aus dem Raum München, aus Germering, Josef Karl Schneider, Gesundheitsberater nach Hildegard von Bingen, Hildegard-Therapeut, ausgebildet am Institut von Wigrad Strelo, dem Wissenschaftler, er ist kein Arzt, Dr. Wigrad Strelo, aber er...
Dr. Herrenatt, ein...
Genau, genau. Ja. Aber er, genau. Gut, soweit unsere Sendung. Vielen herzlichen Dank, dass Sie bei uns waren, dass Sie meinen Fragen und auch den Fragen der Hörer Rede und Antwort standen. Diese Sendung kann wie immer auch heruntergeladen werden und kann bestellt werden, noch einmal angehört werden.
Ich bin auch per E-Mail zu erreichen. Also ich beantworte auch gerne E-Mail-Anfragen.
Den Kontakt bekommen Sie über den Hörerservice. Danke für den Hinweis, Herr Schneider. Der Hörerservice ist erreichbar unter der 08328 921 110, oder gehen Sie auch ins Internet auf www.horeb.org. Dort bekommen Sie die Kontaktdaten von Herrn Schneider. Seine Praxis trägt den Namen Nam Vita.
Genau, Nam Vita, gut zu leben.
So heißt es frei übersetzt, ja. Genau. Also gut, der CD-Dienst schickt Ihnen auch gerne einen CD-Mitschnitt zu, liebe Zuhörer. Und zwar rufen Sie gerne meine Kollegen an vom Radio Horeb CD-Dienst, die Nummer 08328 921 120. Morgen darf ich Sie an dieser Stelle um 10 Uhr wieder begrüßen. Dann ist der Rechtsanwalt Professor Dr. Klaus-Michael Groll mein Gast. Unser Thema morgen: Vererben mit Sinn und Verstand. Es bleibt mir noch, Ihnen einen guten, reich gesegneten Tag zu wünschen. Und rufen wir die heilige Hildegard von Bingen, Kirchenlehrerin. Ja, bitten wir Sie um Ihre Fürsprache, um Ihre Weisheit bei allem, was uns bewegt im Leben, was uns gesund macht, was uns krank macht. Gehen wir auch in die Haltung der Dankbarkeit, wie wir das eben auch schon von Schwester Imelda auch gehört haben. Alles Gute für Sie, liebe Zuhörer. Behüt Sie Gott. Ihre Sabine Böhler.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Für uns ist er allerdings mit einem nicht unerheblichen finanziellen Aufwand verbunden. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. Alle Bankverbindungen unserer Spendenkontos können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden. Natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter der Telefonnummer 08328 921 110 erfragen. Ich wiederhole die Rufnummer: 08328 921 110. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung. Ihr Pfarrer Kocher.